Wenn Impulsstunde ist, dann darf man auch einen Impuls geben. Und ich versuche das jetzt einfach mal mit einem ganz besonderen Impuls. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich irgendwann schon mal vor einer langen Zeit schon mal diese Bilder präsentiert habe, die ich jetzt dabei habe. Ich bin eigentlich in der Regel kein Märchenerzähler. Also ich mag das nicht so, Gleichnisse, die nicht wirklich passiert sind. Aber jetzt lasst euch einfach mal drauf ein. An einer gefährlichen Küste befand sich vor Zeiten eine kleine armselige Rettungsstation. Die Küste war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Deshalb hatte ich eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um den Wachdienst zu versehen. Zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges Boot. Mit diesem wagte sich die kleine, mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und bei Nacht auf das Meer hinaus, um die Schiffbrüchigen zu retten. Also da sind sie rausgefahren. Es dauerte nicht lange, dass dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt wurde. Viele der Erretteten und auch andere Leute aus der Umgebung waren gern bereit, die armselige Station mit Geld zu unterstützen. Die Zahl der Gönner wuchs, so konnte man neue Boote kaufen und neue Mannschaften schulen. Mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine, erbärmliche Hütte nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, die bräuchten doch einen etwas komfortableren Ort als erste Zufluchtsstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schöneren Möbeln aus. Auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in der man gesellig beieinander sein konnte. Gleichzeitig geschah aber auch etwas sehr Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Was tat man? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Aber immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines neuen Clubmitgliedes gefeiert wurde, hing das Modell eines großen Rettungsbootes. Und nun passierte Folgendes. Vor der Küste scheiterte ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender und halb ertrunkener zurück. Unter ihnen befanden sich Ärzte, Maurer, Schüler, Beamte, junge, alte, Arbeitslose. In dem schönen Clubhaus entstand Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern könne. Bei der nächsten Mitgliederversammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und man sich auch noch als Lebensrettungsstation bezeichne. Sie waren schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie könnten ja auch woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen schiffbrüchigen Typen so wichtig sei. Das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorne an mit einer kleinen erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf aber verbreitete sich sehr schnell. Es gab neue Gönner und es entstand ein neues Clubhaus und so weiter. Die neue Station wandelte sich genauso wie die erste. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis. Nur die meisten Schiffbrüchigen ertrinken. Impuls. Ich habe mir einfach noch einmal Gedanken gemacht über einen Bericht im Neuen Testament. Rettungsstation oder Clubhaus? Rettungsstation oder Clubhaus? Diesen Tagen findet Prochrist statt. Rettungsstation oder Clubhaus? Hätte es auch in Harthausen stattfinden können? In Markus 2 steht, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es ward kund, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er predigte ihnen das Wort. Ihr kennt diesen Bericht aus dem FF. Kapernaum, der Standort schlechthin für Jesus. Man vermutet, dass das sogar sein eigenes Haus gewesen sein könnte, da in Kapernaum. Und dann passiert etwas. Die Botschaft, die Nachricht, die Information rast durch Kapernaum. Ob WhatsApp oder SMS das schneller hätten tun können, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es rasant durch die Straßen und Kapernaum stand Kopf. Kapernaum war in Bewegung, von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch. Jesus ist wieder da. Er ist wieder zu Hause. Die Menschen, die Nachbarn, die Freunde, alles bewegt sich schon dahin. Und ich habe mir überlegt, was muss in diesen Herzen und Köpfen dieser Männer passiert sein? Vor ihnen liegt der Gelähmte, der Gichtbrüchige. Allein chancenlos zu Jesus zu kommen, um von ihm angesehen, angerührt oder gar geheilt zu werden. Wenn nicht wir, wer dann? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Von Siegfried Gebert, dem alten EC-Bundeswart, habe ich mal einen hochinteressanten Vortrag für mich gehört, der uns 7 Gedanken zu einer christlichen Persönlichkeit sagte. Und ein Gedanke dazu, den will ich so als erstes formulieren. Wer an der Not der Menschen nicht vorbeigehen kann. Wer an der Not der Menschen nicht vorbeigehen kann. Oder ich setze hinzu, wer bereit ist, Lasten zu tragen. Wer an der Not der Menschen nicht vorbeigehen kann. Da waren diese Menschen, die um diesen Gichtbrüchigen gestanden hatten. Lange können sie nicht diskutiert haben. Denn die spürten ja, was da in Kapernaum los war. Vielleicht hatten sie es ja schon längst überlegt. Schon bevor Jesus zurückkam, weil sie ja wussten, wie schnell sie sein müssen. Vielleicht hatten sie einen Plan sich zurechtgelegt, dass sie die Ersten sind. Während der Not des Menschen nicht vorbeigehen kann. Wir müssen ihn zu Jesus tragen. Wir müssen diesen Menschen, ob er jetzt ihr Freund war, ihr Nachbar, ihr Bekannter, erschließt sich uns nicht im Bericht. Aber die Not lag vor ihren Füßen. Die Not lag vor ihren Füßen. Ich komme gerade aus einer Wahlpflichtwoche mit 12 jungen Freiwilligen. Wisst ihr, was ich in dieser Woche einfach in Gesprächen an menschlicher Not mir wirklich sich erschlossen hat, dass das treibt mich brutal um. Und ich bin ja jetzt schon wirklich ein alter Schnarchsack. Aber das holt mich immer mehr ein. Der eine erzählt mir, wie sein Vater Parkinson hat. So schlimm, dass die Ehe auseinandergegangen ist. Der andere erzählt mir, dass sein Vater vor ein paar Jahren irgendwo beim Böllerschießen, also nicht an Silvester, sondern da eben Traditionsverein, die Hand zerstört hat, ein Landwirt. Plötzlich die Lebensgrundlage weg war. Dann erzählt, oder kriege ich dann so mit, eine Freiwillige, die über Spanien nach Deutschland kommt und auf der Fahrt versucht sie mit mir zu sprechen und ich denke, ey, die hatte ich nicht verstanden. Und jetzt will die ab Herbst eine Ausbildung machen. Ich muss nächste Woche unbedingt mit der Einrichtung kommunizieren. Ich muss sagen, Leute, ihr müsst gucken, dass das Mädel Deutsch lernt. Die versteht uns gar nicht. Wie will die ihre Ausbildung auf die Reihe bringen? Die andere erzählt mir, total ruhig, total verschlossen, in der dritten Klasse muss irgendetwas passiert sein. Muss sie gemobbt worden sein. Blitzhell im Kopf, wird Luft- und Raumfahrt studieren. Aber kommt nicht aus sich raus. Kann nicht. Die Not vor unseren Füßen, vor unseren Türen, unübersehbar, greifbar, unüberhörbar. Und deshalb unterscheidet sich damals von heute überhaupt nicht. Die Not von Menschen ist Teil unseres Lebens. Ja, geradezu an allen Ecken und Enden. Und dabei will ich das nicht problematisieren. Aber das ist Fakt und Wirklichkeit. Zumindest da, wo ich unterwegs bin. Und ich habe gelernt, diese schöne, heile Welt, die gibt es einfach nicht. Manchmal reicht das Hinsehen. Manchmal braucht es ein Hinhören. Gehen wir nicht an der Not der Menschen vorbei. Das war immer schon das Markenzeichen der Christen, dass sie nicht an der Not der Menschen vorbeigegangen sind, sondern dass sie an der Not der Menschen angesetzt haben. Und dann heißt es hier, und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Der gemeinsame Auftrag verbindet, bereit sein, gemeinsam anzupacken. Ich bin gerade fasziniert gewesen von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ich habe die ja für Granaten Schwätzblatt gehalten, ja, wo sie dann so gesagt haben, ja, das ist noch nicht alles. Dann habe ich gedacht, ja, ich habe euch schon mehrfach bei Olympia und Weltmeisterschaft zugeguckt. Ihr seid immer in der Vorrunde heimgefahren, nach der Vorrunde heimgefahren, ja, Ende Banane. Ja, und dann haben sie gegen Schweden gewonnen. Ah, das ist noch nicht das Ende. Ja, ja, okay. Spielt mal gegen Kanada, dann seid ihr wieder ja, mit 0-10 heimgeschickt und so. Dann haben sie eben auch noch gegen Kanada gewonnen. Und dann Finale, ja. Ich bin morgens irgendwann, habe dann eingeschaltet, Sonntagmorgen, habe meine Augen nicht getraut, ja. 60 Sekunden haben gefehlt zur Goldmedaille. 60 Sekunden. Das hätte mir gut getan. Wisst ihr, weil mein norwegischer Freund hat mir während der Olympiade geschrieben, ich könnte ja nicht so gut Norwegisch lesen, aber das, was er mir schickt, das kann ich lesen. Er hat mir nämlich den Medaillenspiegel geschickt. Und uns hätte eine gefehlt, ja, euer einzige. Das hätte man ja so gut, wenn ich ihm schreibe, hätte gerne, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber die 60 Sekunden hin halt gefehlt. Aber was mich da wirklich umgetrieben hat, war diese Emotion, diese Leidenschaft, die man aus dieser Mannschaft herausgespürt hat. Das hätte ja keiner für möglich gehalten. Ich glaube, manche selber aus dem inneren Zirkel nicht. Mir war das manchmal schon fast ein bisschen zu religiös, was da so von sich gegeben wurde. Aber wenn man das mal so beobachtet, wenn da eine Mannschaft zusammenhält, und sagt, und wir wollen das.
Und wenn wir jetzt mal so Wolfsburg daneben stellen, ja, oder der andere Verein ganz oben an der Küste,
da stimmt's im Team nicht. Da ist einfach das Ganze im Team durcheinander. Die können ja alle Fußball spielen. Das sind ja keine Rumpelfußballer wie ich. Die können das, aber es passt nicht. Der gemeinsame Auftrag verbindet. Bereit sein, gemeinsam anzupacken. Wie ist das bei euch? Verbindet der gemeinsame Auftrag. Gemeinsam an der Not der Menschen anzupacken. Ob es nur 4 waren, ob es mehr waren. Eines ist sicher, die Not war für einen unerträglich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Einer hätte sich überschleppt, hätte es nicht bewerkstelligen können. Es brauchte mehrere, die sich auf den Weg machen, die Hand anlegen. Der gemeinsame Auftrag verbindet. Und dann kommen sie dahin. Alles verbarrikadiert mit Rücken, die nicht entzücken. Da war kein Durchkommen. Da war kein Reinkommen. Und was dann in diesen Menschen losgegangen ist, das wird mich brennend interessieren. Ob es da solche gab wie ich, okay, wir haben es probiert, gute Wille zeigt, geht halt nicht. Zusammenrollen, einpacken, heimgehen. Also die, die resignieren. Und die anderen, die entsetzt waren, aber hilflos. Und wer wohl die Idee hatte? Wisst ihr, ich finde die Idee so faszinierend. Wer hat wohl diese Idee gehabt? Wir machen es übers Dach. Das ist mein dritter Gedanke. Not und Liebe macht erfinderisch. Not und Liebe macht erfinderisch. Bereit sein, das Ungewöhnliche zu tun. Also schon der Gedanke ist ja sträflich, ja, bei jemand anders Dach abzudecken. Aber das dann auch weiter zu verfolgen und sich einig zu werden, dieses Ungewöhnliche zu tun. Wisst ihr, heute hat man sich ans Frauenfrühstückstreffen gewohnt. Das ist ja nichts mehr Spektakuläres. Aber diese Idee mal zu haben, Not und Liebe macht erfinderisch. Eine Zeltmission aus dem Boden zu stampfen, Not und Liebe macht erfinderisch. Oder wie Billy Graham, eben pro Christ, 1993 nach Deutschland brachte, da war Public Viewing noch kein Thema. Not und Liebe macht erfinderisch. Sind wir noch erfinderisch voller Liebe zu den Menschen hin? Überraschungseffekt kann man das auch nennen. Hochgestiegen, muss ein Flachdach gewesen sein, weil ein Satteldach, schwierig. Da hätte man schon an der Spitze machen müssen, 2 rechts, 2 links, damit sie so das Gleichgewicht haltet und nicht gegenseitig. Also es muss irgendwie flach gewesen sein. Und dann heißt es hier, deckten sie das Dach auf, da war, und machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder. Für nichts zu schade sein. Bereit sein, sich die Hände schmutzig zu machen. Für nichts zu schade sein, bereit sein, sich die Hände schmutzig zu machen. Ihr macht es an vielen Stellen, gar keine Frage. Aber vielleicht ist mal wieder was ganz anderes gefragt. Für nichts zu schade zu sein. Die haben vielleicht mit ihren bloßen Händen das Dach aufgerissen. Ich versuche mir das immer vorzustellen, wie das innen drin war. Das muss ja verheerend gewesen sein. Was da an Staub entwickelt wurde, was da von der Decke runterkam, Da muss es ja Protest von unten gegeben haben. Die können doch nicht unter Hochbeifall klatschen und sagen, super toll, dass ihr jetzt hier Wallung macht. Die waren sich für nichts zu schade, auch nachher den Schaden wieder zu beheben. Für nichts zu schade zu sein, bereit sein, für einen Menschen, für einen einzigen Menschen, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachten wir einfach mal uns. Wo sind wir unterwegs? Wo bringen wir jemand? Und wo machen wir für einen anderen Menschen uns die Hände schmutzig? Rechnen wir nicht eher? Bringt's das? Lohnt sich das? Sind wir da nicht viel mehr am Taktieren? Bereit sein, für nichts zu schade zu sein und die Hände schmutzig zu machen. Und dann kommt für mich persönlich, immer dieses Größte. Dann haben sie das Dach offen und dann lassen sie ihren Gichtbrüchigen darunter. Und jetzt müssen wir uns das geben. Der schielt ja nicht oben rüber. Der kiebitzt nicht ein bisschen raus. Ja? Sondern der liegt einfach auf dem Rücken und schaut hoch. Von dem wird hier gar nichts gesagt. Da heißt es einfach, und als Jesus ihren Glauben sah, vier haben den Kopf so hingestreckt, dass Jesus in ihre Augen gesehen hat. Und das ist das, was mich so packt. Dieser Fürglaube. Diese vier, die ihn darunter mehr oder weniger sanft runtergelassen haben, in deren Augen konnte Jesus den Glauben sehen, die Erwartung sehen, dass mit dem, was passiert, Impuls. Für wen glaubt ihr? Für wen glaubt ihr? Wisst ihr, Ostergarten, ich finde das super. Aber für was glauben wir, Silminger? Dass da ein paar hundert Leute, mehrere tausend Leute kommen, ist toll. Aber wollen wir auch noch was anderes glauben? Heute Abend beginnt in Ulbach. Einige hier, Eingeweihte, wissen, was Ulbach ist, dank Ilse Hasert. Ulbach-Sackgasse von Stuttgart. Ulbach verwinkelt. Und verbaut, ja, da kann man sich eigentlich nicht bewegen. Zwei Auto kommen da eigentlich nicht angestreift aneinander vorbei. Und die landeskirchliche Gemeinschaft vom LGV ist im Hinterhof. Also da findet der normale Mensch nicht hin. Ausgeschlossen. Außer dem Schaukasten ist da nichts vorne am schmalen Sträßle. Und da ist die Frage, da war ich jetzt drei Sonntagabende hintereinander. Für was glauben wir? Für was beten wir, dass ein Mensch jetzt in die nächste Abende dazukommt? Und fünf wäre schon ein Wunder. Was sieht Jesus in unseren Augen? Was sieht Jesus in unseren Herzen? Sind wir so mit uns selber beschäftigt? Oder glauben wir für andere über ihre Not? Was sieht Jesus in dir, in deinen Augen? Darf ich das so ganz persönlich sagen? Und dann zwei Gedanken noch. Noch einmal ein Impuls von Siegfried Gebhardt, der sagte, eine christliche Persönlichkeit ist jemand, der lieben kann, ohne Dank zu erwarten. Der lieben kann, ohne Dank zu erwarten. Wenn wir jetzt diesen Bericht weiterlesen, die vier spielen keine Rolle mehr. Die werden nirgends lobend erwähnt. Das wird noch nicht nur einmal von Jesus aufgenommen. Ich lasse auch das andere jetzt einfach mal alles stehen. Ich habe nur mal diese Männer im Fokus. Die kommen nicht mehr vor. Lieben können, ohne Dank zu erwarten. Das macht uns Christen aus. also bereit sein, nicht beachtet zu werden. Und das geht schon ein bisschen gegen unser Ego, also zumindest meins. Hier Anwesende mögen das anders sonst leben, aber ich merke das. Lieben können, ohne Dank zu erwarten, da bin ich jeden Tag am Üben und auch am Scheitern. Diese Männer kommen nicht mehr vor. Und es ist wahrscheinlich auch gut, dass wir keine Namen wissen. So kann das Ganze auch anonym für uns gelten. Lieben können, ohne Dank zu erwarten. Und zum Schluss, bei allem, was ich jetzt aufgezeigt habe, könnte man ja den Eindruck gewinnen, es wäre machbar durch uns. Wenn wir uns nur anstrengen, wenn wir nur richtig keulen und loslegen. Aber machen wir uns nichts vor. Bei aller Leidenschaft für die Menschen, es bleibt Jesu Handeln. Bei allem und unserem Tun, es bleibt Jesu Handeln und Wirken. Mich hat Römer 9,16 an dieser Stelle einfach sehr bewegt. Das heißt es, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Am Ende liegt es an Gottes Erbarmen, wo er Menschen bewegt, wo er Herzen verändert. Und es befreit und es entlastet. Dass wir es ihm hinlegen können. Was sind wir? Rettungsstation oder Clubhaus? Ich lade euch ein, dass wir mit Jesus reden und beten.